Herr rede, dein Knecht hört. So heisst das, glaube ich, auf Deutsch, gell, was dir auf Englisch gehört. Und das stimmt auch so nicht. Es gibt Leute, die sagen, das sei ein Fehler in der Übersetzung. Eigentlich sollte es richtig heissen, Herr, höre, dein Knecht redet. Das stimmt auch so nicht. Das heisst auch nicht, Herr, rede, dein Knecht rennt schon. Das heisst auch nicht. Das heisst auch, Herr, höre, dein Knecht, Herr, rede, dein Knecht hört. Und mir ist der Sommer einige Mal so gegangen, dass ich wie fast vergessen zu hören, dass es so einen schönen Sommer war und ein Projekt das andere abgelöst hat. Und zwischen aber doch immer wieder Gott so mich wirklich gepackt hat und hat mir Sachen gezeigt. Und es ist speziell so, auch wenn ich heute zu dem Input bekomme, den ich heute euch weitergebe. Es ist so eine Mischung plötzlich geworden von all dem, was ich im Herzen hatte. Das habe ich jetzt voraus gar nicht gemerkt. Irgendwo gewusst, das Thema ist dran, es hat mich etwas angesprochen und je mehr sie mit dem beschäftigt, habe ich gemerkt, eigentlich ist dort alles drin, was ich euch gerne erzählen würde von diesem Sommer. Und eigentlich ist dort alles drin, was ich euch gerne erzählen würde, wie es weitergeht nach diesem Sommer. Und es ist ein Einstieg eigentlich in ein Thema, es ist nicht ein abschließendes Thema. Es ist ein Einstieg in ein Thema und ein Thema, das ich hoffe, das uns weiter so beschäftigt. Und ich stelle euch zuerst eine Frage, vielleicht auch in dem Sinn, hast du gehört oder hörst du auf den Gott, was hat er dir schon erzählt und gesagt? Und für das hätte ich noch anhängen, das, was ich letztes Mal gesagt habe. Das letzte Mal, als wir den Austritt von unseren Jungen gefeiert haben, so die Frage, was stellst du deine Leitern an? Und bist du jemand, der noch so ein sicheres Bockleiter braucht, mit einem, zwei, einem dritten, wo kannst aufstehen, überall kannst anstellen und wieder kannst mitnehmen? Oder bist du jemand, der ein bisschen grössere Sachen wagt und eine längere Leiter hat und fragt, wo stellst du deine Leiter eigentlich an? Weil aufklettern irgendwo kannst du schon. Und es wäre schade, wenn du erst oben würdest merken, eigentlich kann ich gar nicht auf den Zwetschgenbaum hauen, eigentlich kann ich auf den Birnenbaum hauen. Oder es wäre ein bisschen spät, wenn du erst dann merkst. Und probiert so den Jungen und natürlich uns allen noch die Frage zu stellen, wo willst du eigentlich mit deinem Leben? Und ich stelle dir die Frage jetzt heute etwas anders, jetzt die Leiter nicht mitgenommen, sondern so die Frage, wo bist du in 3 Jahren? Wo bist du in 5 Jahren? Wo bist du in 10 Jahren? Oder so meine Klassiker, die das schon jemand gehört haben, was willst du im Altersheim erzählen von deinem Leben? Und das, was du dann noch erzählen willst, das musst du jetzt leben. Sonst kannst du es nicht erzählen. Sonst kannst du nur leben, es wäre noch schön gewesen. Und ich hätte gerne, und ich würde, und ich hätte, und dachte, und weiss nicht wie. Aber das, was du wirklich erzählen willst, das musst du jetzt leben. Und da ist die Frage, ja, wo willst du mal stehen auf deiner Lebensleiter, wenn du dort schon so ein bisschen weiter oben bist. Oder noch eine andere Frage, was hast du für eine Vision für dein Leben? Was willst du aus dem machen, was du hast, was Gott dir anvertraut hat? Was willst du aus dem machen, was du noch vor dir hast? Das ist eigentlich die Frage. Und wenn wir so unsere Gemeindevision anschauen, und das ist ein Teil, wo ich plötzlich merke, es passt wieder eigentlich so zusammen. Gott hat das so wunderbar vorbereitet, irgendwo, dass das kann Menschen nicht machen. So, zu wissen, Gott hat eine Vision auch für uns. Nicht nur für dich, Gott hat eine Vision für uns oder auch mit uns. Geschichte schreiben. Und mit den Leuten, die da sind, nicht mit denen, die wir gerne hätten, die noch da wären. Und heute fehlen einige, zum Beispiel, die auf Gott gelost haben. Noe und Elia lösen heute taufen. Sie sind im Basileia-Lager, den Sommer wirklich so weit, dass sie sagen, wow, wir wollen mit dem Gott ganze Sachen machen. Darum ist die Familie Gerber heute nicht da. Es ist doch wunderschön, wenn junge Leute wirklich sich überlegen, was stelle ich meine Leiter nach im Leben oder was ist wirklich wichtig. Und sagen, mit dem Gott, der die ganze Sache machen. Und da gehört die Taufe ja dazu. Und so die Frage, ja, was hast du für eine Vision für dein Leben? Die gehe ich natürlich nicht einfach nur aus meinem Leben oder aus anderen Leben von irgendwelchen Leuten erzählen, sondern wirklich auch in die Bibel hineinschauen. Und so der Teil heute Morgen ist so, das ist der erste Teil, wenn wir das Leben von Nehemia anschauen, wird dann auch noch etwas Persönliches von mir sagen. Und der Daniel wird nachher noch etwas sagen von einer Vision, die uns alle könnte betreffen, wenn wir parat sind, uns zu berühren. Wenn Gott eine Vision hat für dein Leben, das ist so eine Grundlage, wo wir in unserem Leben die Spur sehen von ihm. Es geht immer um ihn. Es geht nie um dein ganzes Leben. Es geht nicht darum, dass du dich verwirklichst. Es geht nicht darum, dass du irgendwo sagst, hey, schau, was ich gemacht habe. Und ich habe in der Sommerferien wirklich mit einem jungen Mann, und so zusammen unterwegs bin, gemerkt, ein Mann, der hat ein Bibelstudium gemacht, der hat eine Jüngerschaftsschule gemacht, der will Gott dienen in einer Gemeinde, der hat den Ruf, für wirklich als Prediger zu sein. Und jetzt steht er da und sagt, mit dem Gott habe ich eigentlich nicht mehr viel im Hut. Der hat mich so versäckelt und erzählt, weisst du, dort hat er mir nicht geholfen, dort hat er nicht geholfen, und dort bin ich gemobbt worden, und dort ist er gegangen, und dann bin ich noch krank, und. Er hat aufgezeigt, dass er alles für Leiden in seinem Leben hat, und sein Schluss ist, okay, das kann ja nicht aufgehen mit dem Gott, oder wenn der mir hier nicht hilft, dann kann es ja nicht sein. Und er war so fixiert auf seinem Leben und meint, wenn er mit Gott unterwegs ist, dann muss einfach alles gehen wie durch die Butter durch. Ich weiß nicht, wer ihm das Bild hat. Von dem Gott. Ich habe ein anderes Bild von dem Gott. Und ich hoffe auch nicht, dass du so ein Bild hast von dem Gott, wenn du sagst, es gibt so Leute, die sagen, ja, du an Gott glaubst, du bist nie mehr krank, hast immer genug Geld, hast nie mehr Hunger, hast nie mehr Durst, schwitzt ist nie mehr so arg, wie wir jetzt geschwitzt haben, dann gibt er immer einen Sonnenschirm oder so. Ich sehe den Gott nicht in der Bibel. Ich sehe ihn echt nicht. Ich sehe einen anderen Gott. Ich sehe den liebenden Gott, der sagt, schau, du bist am Grennen. Weißt du, ich habe schon lange gerannt, bevor du gerannt hast. Es geht dir nicht gut. Was denkst du, wie es mir geht, wenn ich dir schaue, wie es dir geht? Aber ich bin bei dir. Ich bin bei dir. Sein Versprechen ist, ich bin dabei. Das ist eigentlich sein Versprechen. Und das sehen wir so für ganz schöne Geschichten. Eigentlich eine davon ist eben der Nehemia, wo ich heute nur so der Einstiegs-Warm-up machen mit euch. Und dazu ein paar Verse aus dem Nehemia lesen. Wir fangen an mit den Versen 1 bis 4. Bericht des Nehemia, des Sohnes Hochalias. Im Monat Kislev, im 20. Jahr des Artaxerxes, war ich in der Festung Susa. Da kam Hanani, einer meiner Brüder, mit einigen Männern aus Juda. Ich fragte sie, wie es den Juden gehe, den Geretteten, die von der Gefangenschaft übrig geblieben waren, und wie es um Jerusalem stehe. Sie sagten zu mir, der Rest, der von den Gefangenen übrig geblieben ist, lebt dort in der Provinz in großer Not und Schmach. Die Stadtmauern von Jerusalem ist niedergelegt und die Tore sind abgebrannt. Als ich das hörte, setzte ich mich nieder und weinte. Ich trauerte tagelang und fastete und betete zu dem Gott des Himmels. Wir sehen hier, wie eine Vision entsteht. Wir sehen hier, wie eine Vision durch Schmerz entsteht. Sie muss nicht immer durch Schmerz entstehen. Ich glaube nicht, dass das Prinzip, dass man zuerst muss Schmerz haben, wie der Nehemia den Schmerz hat. Aber wir sehen hier, wie eine Vision entsteht. Und die Frage ist ja, wie entsteht bei dir die Vision? Höre, haben wir am Anfang gehört, oder? Und der Nehemia sagt, erzähl, ich will hören. Ich will hören, wie es meinen Brüdern geht. Ich will hören, wie es der Stadt Jerusalem geht. Ich will hören. Und er hört. Und ich weiss nicht, wie du reagieren würdest, wenn du etwas hörst. Der Nehemia hat einen sicheren Job. Der ist beim König, der ist Mundschenk. Also der probiert jeden Tag den besten Wein. Der kann jeden Tag den besten Wein ausschenken. Hat eigentlich keine Probleme, der Nehemia. Er ist Leibeigener von diesem König und ist dort eigentlich wer versorgt für sein Leben lang. Er müsste sich nicht um kümmern, um das, was dort hineingeht. Er hat nicht den Auftrag, dort zu kümmern. Im Gegenteil, es würde nicht mal seinem Auftrag entsprechen. Es würde ja, wenn man das etwas genauer anschaut, sagen, meinen ihr, der König hat Interesse, wie es diesen Leibeigenen geht, wie es diesen Sklaven geht dort hinten. Meinen ihr, er hat Interesse, er meint, es sollte diesen Sklaven gut gehen, überhaupt nicht. Das kümmert der Nehemia nicht. Er sagt, mein Herz wird berührt. Mein Herz wird berührt, weil es meinen Brüdern nicht gut geht. Und weil es der Stadt von Gott in Jerusalem nicht gut geht. Wir sehen hier, dass sich der Nehemia von der Not berühren lässt. Das Volk von seinem Stamm lässt ihn nicht kalt. Seine Brüder, seine Schwestern lassen ihn nicht kalt. Und er wird unzufrieden über die Situation. Und es ist eben nicht einfach eine Unzufriedenheit, wie wir manchmal haben mit unserem Leben, so wie wir von diesem Mann erzählt haben, der unzufrieden ist, weil es ihm nicht so gut geht, weil er eine grosse Not hat in seinem Leben, sondern es geht um eine heilige Unzufriedenheit. Was ist der Unterschied zwischen einer Zufriedenheit, Unzufriedenheit und einer heiligen Unzufriedenheit? Wenn wir, und das ist der Paulus ja bei einem Ort, er sagt eigentlich, ich bin zufrieden mit dem, was ich habe, weil Gott mit mir ist. Punkt. Es ist gleich, ob ich Hunger habe, es ist gleich, ob ich Durst habe, es ist gleich, ob ich im Gefängnis bin, es ist gleich, ob mein Schiff fast immer trinken ist. Das sind alles Peanuts
gegenüber dem, was Gott für mich parat hat. Seine Zufriedenheit, und Paulus seine Zufriedenheit ist nicht, weil er auf einer schönen Yacht über das Meer segelt. Und Paulus seine Zufriedenheit ist nicht, weil er beim König einfach das beste Essen vorgesetzt bekommt und sagt, das ist alles eigentlich nebensächlich. Also diese Unzufriedenheit ist hier nicht gemeint. Es ist nicht eine heilige Unzufriedenheit, wenn du mit dir nicht zufrieden bist, wenn du morgen in den Spiegel schaust. Es ist nicht eine heilige Unzufriedenheit, wenn du denkst, Gott hätte doch mir ein bisschen geben sollen und hätte mich ein bisschen schöner machen sollen und Gott hätte mir doch noch irgendwann noch den besseren Mann geben sollen oder noch die bessere Frau geben sollen oder Gott hätte jetzt hier etwas sollen, für das ich ein bisschen besser durchstoß geht. Nicht um deine Identität bei einer heiligen Unzufriedenheit. Es geht nicht um deinen Gesundheitszustand. In erster Linie bei der heiligen Unzufriedenheit. Also nicht eine Unzufriedenheit über deine persönliche Identität ist hier gefragt. Nicht eine Unzufriedenheit über deinen Zustand, den du jetzt gerade hast und du denkst, ich würde mich gerne ein bisschen besser fühlen. Du würdest dich besser fühlen, wenn du eine neue Wohnung da hättest oder wenn du eine schönere Wohnung oder was auch immer. Keine Frage, du darfst dich schon besser fühlen. Aber wir reden nicht von dieser Unzufriedenheit, die uns so antreiben in eine Vision hineinzukommen. Wir sollen lernen, zu sehen, wo ist Gott unzufrieden mit einer Situation. Wo ist er, wenn er heranschaut und sagt, das kann es nicht sein. Wo sagt er, das kann es nicht sein. Wo sagt Gott, hallo, da würde es nur etwas zu tun geben für dich. Und wo sagt er es dir persönlich oder sagt er es uns als Gemeinde? Hier ist etwas, wo ich gerne drüber bin. Und ich glaube, dass der Nehemiah genau sich von dem hat anstecken. Nicht darum gegangen, dass der Nehemiah gefunden hat, oh, mein lieber Bruder, ich störe mich. Er hat gesagt, das ist einfach nicht recht. Es ist einfach nicht recht, dass das Volk, das Gott auserwählt hat, das Volk, das Gott gerufen hat, so muss leben, dass es denen nicht gut geht. Und was macht der Nehemiah? Wir lesen weiter, ein paar Verse weiter, vom Vers 5 an. Ich sagte, ach Herr Gott des Himmels, du großer und furchtgebietender Gott, du hältst deinen Bund und bewahrst deine Gnade denen, die dich lieben und deine Gebote halten. Hab ein aufmerksames Ohr und ein offenes Auge und hör das Gebet deines Knechtes. Ich bete jetzt Tag und Nacht vor dir für die Söhne Israels, deine Diener. Ich lege ein Bekenntnis ab wegen der Sünden der Söhne Israels. Wir haben gegen dich gesündigt. Auch ich und meine Familie haben gesündigt. Wir haben sehr schlecht gegen dich gehandelt. Wir haben die Gebote und Gesetze und Anordnungen missachtet, die du deinem Diener Mose gegeben hast. Bis dahin ist der Punkt, wo der Nehemiah herkommt und sagt, eigentlich sind wir ja selber geschuld. Eigentlich haben wir ja das angeeignet. Wir sind dem Gott ungehorsam gewesen. Wir haben nicht mehr auf ihn gelassen. Und aufgrund von dem, dass wir nicht mehr gelassen haben, hat Gott gesagt, weißt du was, wenn ihr den Weg wollt, dann geht doch den Weg. Da komme ich nicht mehr mit. Dann geht der Weg und ihr werdet merken, dass der Weg nicht in die Freiheit, sondern der Weg in die Gefangenschaft führt. Und das Volk hat das gemerkt. Und das zählt jetzt der Nehemiah hier auf. Eigentlich, oder, sind wir vom Holzweg gewesen. Eigentlich sind wir als Volk von Gott vom Holzweg gewesen. Wir haben nicht auf dich gelassen. Und er, was macht er? Er sagt, wir müssen umkehren. Buße tun. Das kennen wir ja fast nicht mehr, das Wort. Wir sind auf dem Holzweg und wir müssen umkehren. Wir sind von dir weggelaufen und es ist Zeit, dass wir wieder zurück zu dir kommen. Wir haben nicht auf dich gelassen, wir haben an anderen Orten hergelassen. Und es wäre Zeit, dass wir wieder bei dir, Gott, würden hören. Hören ist wieder das Thema hier. Wir sollen auf dich, Gott, hören. Und jetzt hört der Nehemiah hier nicht auf und das finde ich noch schön. Oder? Ich merke, ich würde gerne alles dort aufhören und sagen, okay, ja. Ich sehe ja ein, ich habe zu wenig gebetet. Ich habe für die Stimme, die ich denke, es könnte deine sein, habe ich einfach weggetan, die habe ich übertönt. Und hinter dieser Seele war die Stimme von Gott gewesen. Das ist ein Punkt. Und dort herzukommen, ich merke, ich bin auf dem Holzweg umkehren, das ist ein Punkt. Und der Nehemiah sagt, das Leben ist dort nicht fertig. Das Leben ist dort nicht fertig, wo du umkehrst. Es gibt nämlich einen neuen Weg. Und der neue Weg, ich finde es so krass, was der Nehemiah hier nachher betet. Aber, sagt zu deinem Gott, aber denk an das Wort, das du deinem Diener Mose aufgetragen hast. Wenn ihr mir die Treue brecht, dann werde ich euch unter die Völker zerstreuen. Wenn ihr aber zu mir umkehrt, meine Gebote befolgt und sie ausführt, dann sammle ich euch wieder, selbst die, die bis ans Ende des Himmels verschlagen wurden. Ich bringe sie an den Ort, den ich erwählt habe, um dort meinen Namen wohnen zu lassen. Sie sind ja deine Knechte, dein Volk, das du erlöst hast mit deiner großen Kraft und deiner starken Hand. Ach Herr, höre aufmerksam auf das Gebet deines Knechtes und das Gebet deiner Knechte, die von Herzen deinen Namen fürchten. Gewähre deinem Knecht heute Erfolg und lass ihn Erbarmen finden bei diesem Mann. Ich war nämlich Mundschenk beim König. Wir können noch einmal die Geschichte von Nehemia anschauen. Was hat er für ein Recht? Warum sagt er das? Wir können ganz morgen mit dem füllen. Wir können auch fragen, ja, ist das ein Hinweis darauf, auf das endgültige Sammeln von Israel wieder? Könnte ja auch sein, oder? Können wir den Nehemia nicht? Er sagt nicht, irgendwann einmal wird das Volk Israel wieder zusammen sein und irgendwann einmal wird die Welt erkennen, sagt er, heute ist der Tag, wo heute will ich Gott, dass du handelst. Wo heute will ich, dass das, was mein Herz brennt, heute will ich, dass etwas passiert. Und der wie Expert, oder, wird plötzlich zu einem anderen Expert. Oder? Der sich um einen König gekümmert hat, wird plötzlich ganz am anderen Ort hergelegt in seinen Gedanken. Warum? Weil er hergelost hat, weil er sich hat bewegen lassen. Und weil er überzeugt ist, dass das, was Gott bewegt, und das sehen wir hier in diesem Gebet, wo er einfach zu Gott sagt, und Herr, eigentlich haben wir es ja verdient, dass wir schon gehen. Aber du hast gesagt, du hast gesagt, wenn wir wieder kommen, wenn wir wieder zu dir kommen und wenn wir wieder auf dein Wort hören wollen, dann wirst du ein neues Leben starten mit uns. Und ich weiss nicht, wie es dir persönlich geht. Wir können das auf die ganz persönliche Ebene abbrechen und sagen, okay, vielleicht bist du auf dem Holzweg gewesen. Vielleicht klatschst du dich selber an. Vielleicht sogar mit Recht. Aber die Frage ist, wie kommst du zu diesem Gott? Wie kommst du heute zu diesem Gott? Und bist du bereit, den Holzweg, den du hast, aufzuhören und dem Gott zu sagen, du hast gesagt, wenn ich umkehre, dann könnt ihr die Geschichte der verlorenen Söhne noch krasser lesen, fast als da. Du hast gesagt, wenn ich umkehre, wirst du mir gegenrennen und wirst Party machen. Das ist dein Wort, Gott. Glaubst du das? Oder glaubst du, du müsstest zuerst noch dieses und jenes und eins erledigen und du müsstest zuerst noch zu dieser Person wachsen, die dann nachher darf gehen und etwas verdient hast? Willst du gerne etwas vorzeigen? Das geht uns doch allen gleich. Es ist so schön, wenn man abhöbeln kann, was man alles gemacht hat. 17 Leute haben sich bekehrt letzte Woche so und ja, Tag und Nacht gebetet und gefasst und jetzt Gott komme ich zu dir und jetzt bist du da. Ja, mit dem jetzt musst du, oder? Das sind die Völks von Nehemia. Also eigentlich haben wir es nicht verdient. Eigentlich haben wir es versäumt mit dir, Gott. Aber du hast gesagt, wenn wir wieder zu dir kommen, wirst du wieder herstellen. Glaubst du das? Glaubst du das wirklich? Oder schaust du auf das, wo du sagst, okay, ich bin ein Spezialist im Wein und alles, was mich interessiert, ist der Wein. Ich bin verantwortlich für einen König. Ich meine, das ist nicht gut. Und jetzt, was macht denn Nehemia? Er legt sich einen Plan zu werden. Und das sehen wir, wenn wir weiterlesen, der Plan, den er hat, so ein genialer Plan, und er weiss, du darfst nicht einfach zum König gehen und sagen, du, hallo Kollege, ich habe da noch ein Thema, könntest du mir mal zuhören. Du darfst nicht das Thema ansprechen, wenn der König dich nicht darum fragt. Du darfst nicht zum König gehen mit einem Anliegen, das interessiert eigentlich nicht, das interessiert nur, was ihn interessiert, und er sagt dir, was du darfst sagen. Er sagt dir, wenn du etwas darfst sagen. Und das weiss natürlich der Nehemia auch. Und er hat nicht ein Zettel ins Weinglas hier und dem König gesagt, oh König, feine Wein, nimm noch das Glas. Dann habe ich eine Frage, würdest du mich denn bitte? Oder nichts von dem. Er geht zu dem Gott und sagt, ich mache, was ich kann, ich mache, was ich darf. Und das darf ich nicht, das ist deine Sache. Es ist krass, wie der Nehemia hier Grenzen zieht von dem, was er sagt, was ich kann und von dem, was ich nicht kann. Und das, was ich kann, macht er. Und dann kommt die Grenze und sagt, so Gott, jetzt bist du dran. Und was macht Gott? Sehen nachher, Nehemia geht zum König. Und der König fragt, ist etwas nicht gut, willst du mir etwas erzählen? Oder? Hast du das auch schon erlebt? Dass irgendwo plötzlich Fragen stellt, wo du eigentlich schon im Herz hast gehabt, am ersten Tag rennt jemand offene Türen ein bei dir, aber es war vielleicht nicht an dir gewesen, den ersten Schritt zu machen, sondern es ist mehr, das muss ich Gott überlassen. Den Zeitpunkt muss ich Gott überlassen. Oder eben das Gesprächseröffnen muss ich Gott überlassen, was auch immer. Der Nehemia macht es. Und wir lesen nachher, ihr könnt die Geschichte nachlesen im Nehemia. Der König fragt, was ist los, oder? Und er sagt, das ist sein Plan. Er sagt, ich muss dort hergehen. Die schaffen das nicht ohne mich. Ich muss dort hergehen und wenn es noch gerade gäbe geht, sollte ich noch ein bisschen Holz haben, ich soll noch ein bisschen Backsteine haben und ich soll noch ein paar Briefe haben, dass die anderen dann wissen, dass ich von dir komme, dass das nicht mein. Er ist ziemlich keck, oder Nehemia, was er fordert. Ziemlich keck. Was sagt der König? Du frecher Sack, du bist für mich wie zuständig, oder? Sagt der König das? Er hat vielleicht auch schon mal eine Geschichte von Nehemia gelesen. Der König sagt, mach's. Das ist ein guter Plan. Also wir können davon ausgehen, dass der Nehemia nicht einfach nur gebetet hat, ins Leere raus. Wir können davon ausgehen, dass der Nehemia nicht einfach nur gebetet hat und gebetet hat und vom Morgen bis zu oben einfach nur das Vater unser hat gebetet, sondern Nehemia hat sich Gedanken gemacht. Er hat sich Gedanken gemacht und hat die Möglichkeitsform runtergeholt. Was wäre das Beste? Was wäre das Beste für mein Volk? Was wäre das Beste für Jerusalem? Und wir müssen die Mauern wieder aufbauen. Und wie müssen wir es? Da braucht es Material, da braucht es Leute, da braucht es noch Berechtigungen oder da braucht es noch ein bisschen Geld dafür. Und er ist so frech und sagt dem König, schau, wenn du mein Herz spürst und wenn du willst, dass das gut kommt, wenn du mir glaubst, dass das wirklich etwas Gutes ist, der König schickt ihn. Und ich merke, als ich die Geschichte wieder gelesen habe, eigentlich, weil es eben genau das geht, zu dem Gott kommen, zu dem Gott zu kommen, zu hören, zu zeigen, wo bin ich vom Holzweg, wo hört der Holzweg auf, wo ist Zeit zum Umkehren und das andere in eine Aktivität, aus einer heiligen Unzufriedenheit zu kommen. Nicht aus einer unheiligen Zufriedenheit, sondern aus einer unheiligen Art rauszukommen, in eine heilige Art zu kommen, in eine heilige Unzufriedenheit zu kommen und zu merken, dass Gott nicht zufrieden ist mit dem, was hier läuft. Denkst du, Gott ist glücklich mit dem, was in deinem Haus läuft? Denkst du, Gott ist glücklich, wir können uns noch erinnern an dem, was in deinem persönlichen Leben läuft, was in deiner Ehe läuft, was in deiner Familie läuft, was in deiner Nachbarschaft läuft, was hier im Dorf läuft? Denkst du, dass Gott sagt, Halleluja, wenn ich auf dich schaue, wow, wenn ich auf dein Leben schaue, muss ich sagen, ein Mann, eine Frau nach dem Herzen Gottes, wo lebt, was der Gott will. Und wenn er auf unsere Gemeinde schaut, sagt er, boah, sie sind zwar klein, und Gott hat Freude am Kleinen, das kennen wir überall, aber in Israel ausgelesen, nicht weil es die Schönsten waren. Er braucht nicht Hillsong, er kann ein neues Land Teufel brauchen, er kann aus dem etwas wachsen, was weltbewegend ist, das sind seine Geschichten. Er fängt mit dem Nehemia an, nicht weil der Nehemia der König ist, der alles im Griff hat, sondern weil der Nehemia sein Herz bewegen und in eine Aktivität kommt und er glaubt, dass es dem Gott dient. Der Nehemia hat ja können beten, weil wenn ich mir so überlege, was würde ich machen in dieser Situation, ist dir das schon überlegt? Was würdest du machen in so einer Situation? Ja, um Wunder beten, das ist so eine Variante, oder? Und ja, Wunder beten, dass Gott denen dort die Augen auftut, dass Gott die dort motiviert, um endlich das zu machen, was sie müssten. Das ist auch eine Möglichkeit. Und das ist nicht ganz unbekannt bei mir, ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Oder es wäre so gäbig, Gott würde ihnen Nachbarn mal sagen, was er müsste sagen. Und Gott würde ihnen mal zeigen. Und hier und dort wäre doch so schön, wenn Gott die Wunder würde tun. Es wäre so gäbig, oder? Es wäre jemand im Rollstuhl, wir könnten sagen, stand auf, dann würde wirklich Gott, die Welt würde erkennen, wie Gott ist. Eine Möglichkeit. Nehemia geht hier einen anderen Weg. Und ich glaube, dass es eben wirklich bei Nehemia darum geht, bei dem, was auch bei uns soll, darum geht, uns in Bewegung zu setzen und Strategien anfangen zu entwickeln, Ideen anfangen zu entwickeln. Wie kommen wir zu dem Punkt, wo wir das können, wieder in die Tonung bringen, was durcheinander ist, in unserem Leben, in unserer Umgebung. Wie können wir dort arbeiten, wo wir dran sind und nicht zuerst auf unsere Möglichkeiten schauen, wie der Nehemia hat. Ich denke, er war Baumeister von Beruf. Er hat irgendwo Maurer gelernt oder Zimmermann gelernt oder Bauführer gelernt. Nehemia hat gelernt, wie man Wein degustiert. Also das ist ganz an einem anderen Ort. Und ich glaube, dass hier einmal mehr sich zeigt, dass Gott nicht einfach schaut, das hast du für Fähigkeiten, das ist das eine, und darum musst du das machen, das ist wie ein Zwang, sondern Gott sagt, dort, wo ich dich herschicke, werde ich dich auch befähigen. Glaubst du das? Glaubst du das? Und dass das vielleicht das grösste Wunder ist, was passiert, wenn du dich in Bewegung setzt und an einen Ort hergehst, wo es eigentlich nicht immer meins war, aber du merkst, es wird zu deinem. Es wird zu deinem und du bekommst den Rücken, du kommst in den Flow rein, wo du merkst, Gott hat dich dort hergestellt, Gott hat dich dort hergeschickt. Und so können wir wirklich den Punkt oder den Teil von dieser Geschichte von Nehemia für uns nehmen und uns fragen, was willst du Gott von mir? Wo zeigst du mir etwas? Wo lohne ich mich in Bewegung setzen? Und wo komme ich auch bei dir heilige Unzufriedenheit hinein? Wo komme ich die heilige Unzufriedenheit hinein? Und geh noch eins hören zu dem Gott, sicher. Nehemia hat gefastet und gefastet und betet tagelang. Und der Punkt, wie du auf dich Gott hörst, musst du vielleicht wieder neu prüfen, vielleicht wieder neu mal etwas ausprobieren. Oder das, was du hast gemerkt, was so gut funktioniert, dass wir noch mehr machen. Und ich habe gemerkt, in der Vorbereitung, das sind genau die Punkte, die ich mir wieder sagen muss. Ich weiss eigentlich, wo ich Gott gut höre. Ich weiss es eigentlich. Ich weiss eigentlich, wo er mich herstellen will. Und ich weiss, ich spüre, wo mein Herz in dieser Unzufriedenheit drin ist. Und wo lasse ich mich berühren. Und später im Nehemia lesen wir den, wo er am Arbeiten ist und der Widerstand kommt, Nehemia 8, Vers 10, seid nicht bekümmert. Wer weiß, wie es weitergeht? Seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Die Freude am Herrn ist eure Stärke. Stell dir mal, wo das Potenzial da drin steckt. Es geht nicht um deine Muskeln hier, nicht um deine Muskeln hier. Es geht nicht in erster Linie um das, was du das oberste in deinem Hirn, was funktioniert. Es ist nicht das, was der Power gibt, was durchdreht. Es kommt alles dazu, brauchen wir alles auch. Wir sehen es bei Nehemia, er hat das alles gebraucht. Er hat eine Strategie entwickelt, einen Plan gemacht und nachher hat er in die Hände gespielt, die von Steinen biegen, auf dieser Mauer oben. Das gehört alles dazu, aber anfangen tut es nicht dort. Es geht weiter. Und wir sehen beim Nehemia, dass Gott wirklich Türen öffnet, wo wir heute sagen, das ist noch cool, da ist einfach zum König gegangen und der König hat ihn angesprochen. Ich probiere mir mal die Spannung vorzustellen, die Nehemia hatte und weiss, ich habe kein Recht, für das, was mir auf dem Herzen brennt, anzusprechen. Und wie gross ist die Chance, dass der König sagt, hey, was würdest du gerne machen, wenn ich dir Sack Geld würde geben? Was würdest du gerne machen, wenn ich dich freistelle von deinem blöden Wein degustiere? Es gibt noch etwas anderes. Die Chance ist etwa gleich gross, wie du den Lotto-Sechser würdest machen. Der Lotto-Sechser ist eingetroffen. Und wenn wir glauben, dass Gott diese Möglichkeiten hat, leben wir ganz anders. Es gibt einen anderen Lebensstil. Und wir sollen darum beten, dass Gott Möglichkeiten gibt. Dass Gott Möglichkeiten gibt, nicht weil sie in unserem Bereich innen sind, sondern das tun, was in unserem Bereich innen ist. Und Gott wird dort auf dich verweitern. Und ich gesagt habe, das eine ist der Nehemia, den ich euch heute das Herz legen will. Und das andere ist noch eine persönliche Geschichte, die mir so bewusst ist worden, den Sommer. Und das dritte werden wir dann auch noch von Daniel etwas hören, von Janet, wo sie sich heilen bewegen, ihr Herz in Bewegung ist. Die Leute, die schon länger mit mir unterwegs sind, wissen, dass eines meiner grossen Anliegen ist, dass Männer und Frauen in Frieden zusammenleben können. Nicht nur im Frieden zusammenleben, sondern im Frieden und glücklich zusammenleben können. Und dass Männer und Frauen wirklich so glücklich Beziehungen leben können, wie ich das mit meiner Frau kann und in einer anderen Liga leben kann, als das, was 95% der Ehen in der Schweiz leben. Das gehört ein Teil zu meinem Beruf. Aus dem heraus ist ja das gewachsen, dass ich sage, ich will wirklich daran arbeiten, dass Ehen anders miteinander umgehen können, dass Männer und Frauen anders lernen verstehen und dass sie wirklich dürfen in eine neue Liga kommen, in Beziehungsleben lernen. Und ich habe vor einigen Jahren mal eine Anfrage bekommen von einem Pärchen, ob ich sie trauen würde. Und ich habe dort abgesagt, weil meine Bedingungen, die ich hatte, eigentlich ihnen nicht entsprochen haben. Und dann habe ich noch später mal gemerkt, es war nicht richtig. Es war nicht richtig, dass ich einem Pärchen abgesagt habe, nur weil sie nicht das wollten machen, wie ich es wollte. Ich hatte Vorstellungen, die ich gefunden habe, das ist nicht für gleich geheiratet mit jemand anderem. Und wenn ich noch heute daran denke, glaube ich, ich habe dort eine Chance verpasst. Wenn eine Chance verpasst, können eine Trauung mitzuwirken und dort etwas über die Liebe von Gott zu erzählen, dort etwas darüber zu erzählen, wie Ehen so funktionieren. Und weil das immer noch weiter auf meinem Herz war, natürlich so, habe ich gemerkt, dass ich immer denke, das nächste Mal, wenn so eine Anfrage kommt, wie ich überlege, was brauchen die, nicht was will ich, was brauchen die und was kann ich euch geben. Und ich habe einigen gesagt, dass ich den Sommer die Möglichkeit hatte, so ein Pärchen zu trauen, das ich über nicht gekannt habe, das nicht Kirchengänger sind, wo aber gesagt haben, wir wollen Kirchen heiraten und wir hätten gerne jemanden, der uns in dieser Kirche nicht mehr traut, aber nicht der Pfarrer, bei dem schläft ihm das Gesicht hin und nicht dort. Der erzählt irgendetwas, sondern wir wollen jemanden, der etwas Lebendiges macht. Und so sind sie dann auf mich gestossen. Und wir haben wirklich in den Vorbereitungsgesprächen auch über den Glauben geredet, auch über den Gott geredet und gemerkt, das ist ein Pärchen, das eigentlich in der Kirche aufgewachsen ist, aber irgendwo wie abgeschlossen mit dieser Kirche. Und jetzt, als es um die Hochzeit ist gegangen, haben sie gemerkt, die Kirche hat doch noch eine Bedeutung für sie. Und darum haben sie die Kirche heiraten und haben ihr ein Versprechen, das dem Gott machen wollen. Und sie sagen, hallo, das ist doch ein Wunder. Es ist doch ein Wunder, dass jemand, der das Leben lang nicht mehr in die Kirche geht, sich entschieden hat, ich will nicht mehr dorthin gehen. Aus was für Gründen auch immer. Um die Hochzeit jetzt gehen, irgendwo ist das einfach mehr, wie wir das vor dem Gott machen können. Und ich habe die Chance gepackt und habe mit dem Bärchen ein Stück weggehen, also dürfen trauen und gemerkt, hey, das hat mein Herz gejubelt. Und es ist mir so in den Sinn gekommen, dass ich mal vor Jahren gesagt habe, alle Träume von diesem Tag, wo ich am Nord hergehen kann, predigen und wieder gehen kann, wo ich nicht verantwortlich bin, dass die Technik noch funktioniert und dass die Stühle noch aufgestellt sind. Und es war dann noch Zeit, wo wir oben predigen haben, weil wir morgen noch Musikanlage verzögert und die Stühle schon mal wieder runter und hin und her und so irgendwas alles machen. Und dann der andere mal gesagt, alle Träume von diesem Tag, wenn ich am Nord eingeflogen werde, kann predigen und wieder gehen kann. Und nachher, wenn zu dieser Kirche aus, mit dem das ist ja ein Teil von dem, und ich fand, das will ich eigentlich auch mal. So können wir einfach gehen können und sogar noch ein feines Apéro bekommen, bevor ich wieder gehen kann. So. Und so sind so verschiedene Sachen zusammengekommen. Für mich war das so ein Liebeszeichen von dem Gott, zu sagen, er hat mir noch eine Chance gegeben. Er hat mir noch eine Chance gegeben, das, was ich merke, für das brennt eigentlich mein Herz. Das ist eines meiner Anliegen in dieser Welt. Also sagen, ich glaube, dass wir Ehen, dass wir wirklich nach biblischen Prinzipien leben, dass wir einfach in andere Dimensionen kommen. Ich bin noch nicht am Ende, aber wenn ich mit vielen Leuten rede, merke ich, ich bin schon einen Schritt weiter, weil der Gott wirklich mein Herz berührt hat. Ich habe diese Woche das Telefon bekommen und gesagt, du, wir haben gehört, du hast dort Träume, machst du das so bei uns? Wir sind zwar nicht in der Kirche, aber wir möchten doch gerne noch so eine Zeremonie machen und es darf sogar etwas Frommes sein. Ich habe nächste Woche ein Gespräch mit dem Bärchen. Ich bin froh, wenn er mich im Gebet tragen kann. Dort kann das Licht anzünden. Und eines von diesen Geschichten noch von der letzten Hochzeit. Es war der Sohn, das haben wir erst im Verlauf des Gesprächs mit dem Sohn gesehen, von einem ehemaligen Kollegen von mir, wo wir zusammen in der Gewerbeschule waren. Und ist dann plötzlich dort, oder? Und sie sagen, ja, du hast ja einen anderen Weg gemacht als ich, oder? Er ist mit dem Spengler geblieben. Was machst du jetzt eigentlich? Was machst du hier überhaupt? Und so, wir haben ein super Gespräch gehabt. Und ich hoffe, der Kontakt geht auch weiter, so wir dort wieder aufgefrischt haben, oder? Es geht auf jeden Fall weiter, weil jemand dort ist, kennt jemand dort ist, jemand dort ist, kennt jemand dort ist, und dann kennt jemand in der Heiraten. Und es geht weiter, so wir haben wieder eine Gelegenheit. Ich kann hergehen, ich kann predigen und wieder heim. Vielleicht gibt es auch noch Sachen, die wir sind. Dass ihr das wirklich auch im Gebet mittragen könnt, dass ihr dort wirklich auch die richtigen Worte findet und wirklich die Atmosphäre kann verbreiten kann, die ich will. Und der Kollege, hat, als er zur Kirche raus ist, hat ihm gesagt, oh, ist einer, der wirklich noch zwischen so in die Kirche geht, eigentlich so, mehr als ein Ritual, nicht weil er das eigentlich so gut findet, was er gehört. Er weiß gar nicht so recht, was er gehört. Und dann nachher am Schluss, das war für mich wieder mal so ein Lichtblick in der Kirche. Da habe ich wieder mal etwas anderes gespürt. Hey, was für ein Vorrecht habe ich, darf noch Geld verdienen mit dem, dass ich den Leuten sagen kann, was eigentlich ging in einer Beziehung. Und für mich so das Liebeszeichen von Gott hat mir noch eine Chance gegeben, dass ich dort versäumt habe. Und ich hoffe, dass ihr das auch erlebt, oder dass ihr auch die Chancen sucht oder die Chancen parat sind, wenn sie da sind, dass ihr sie nutzt. Und dass ihr euch treiben lasst von dieser von dem, was Gott euch aufs Herz hat gegeben. Vielleicht ist es etwas Neues, wie bei Nehemia. Vielleicht ist es plötzlich etwas ganz Komisches, etwas ganz anderes. Aber dass ihr euch in Bewegung setzt, um das geht es eigentlich. Wenn wir die Geschichte von Nehemia weiterlesen, geht es wirklich darum, anpacken, Schritte tun. Danke dir, Gott, dass du immer wieder ja, aus unserer Sattheit, aus unserem Rückzug rausziehst, dass du uns immer auch wieder bewegst, eigentlich in deine Nähe, dass du unser Herz berührst und das bitte dich, dass du das jetzt auch wieder machst und immer wieder machst, dass du unser Herz berührst und uns wirklich in die heilige Unruhe reinziehst, wo wir uns bewegen von dem, was du auf dem Herz hast, und bewegen von dem, was du nicht in der Ordnung findest und dass wir wirklich dich suchen in dem Innen und dass wir bereit sind, wirklich mit dir auch Grosses zu wagen, weil es in deiner Hand liegt. Und dass wir wirklich erleben können, was das heisst, dass die Freude an dir unsere Stärke ist. Nicht unsere Muskeln, nicht unser Hirn, nicht das, was wir mitbringen, sondern das, was du für uns parat hast. Und du hast für uns Freude parat. Du willst, dass wir in dieser Welt können, Freude und Freude weitergeben. Danke für die Gelegenheit, die du uns schon gegeben hast und wieder wirst geben. Ich bitte dich wirklich um die Segen, dass wir uns wirklich dort bewegen. Bewegen, wo du uns etwas aufs Herz legst. Ich lasse euch noch einen kurzen Moment einfach Zeit, also zum Überlegen, was glaubst du, was Gott dir aufs Herz gegeben hat. Ist es etwas, wo du vielleicht ein bisschen so Kosmos abkratzen musst, dass das wieder vorkommt? Ist es etwas, wo merkst, das jubelt gerade wieder in dir drin? Oder bist du in der Leere, dass du dem Gott her sagst, hey Gott, jetzt will ich dich hören. Das kann durch Leute sein, das kann durch irgendetwas sein, oder du bereit bist, wirklich auf den Gott zu hören, wenn wir den Moment jetzt einfach die Zeit nehmen und auf den Gott zu hören. Und dann bitte der Daniel oder Janet oder Ben.